Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Gast heute ist Dr. Christian Tax. Er leitet seit 2018 das Korea-Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung mit Sitz in Seoul. Der promovierte Sinologe kennt die Verhältnisse vor Ort. Tax sagt über Südkorea, die Regierung macht ihre Maßnahmen in der Öffentlichkeit sehr transparent, erklärt viel, das hilft bei der Akzeptanz. Guten Morgen, Herr Tax, oder guten Nacht, herzlich willkommen. Am Nachmittag haben Sie schon, ne?
Ja, wir haben 18 Uhr jetzt. Schönen guten Morgen.
Bevor wir mit Ihnen über die Corona-Erfolgsgeschichte in Südkorea sprechen und mehr erfahren, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir bei den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
Ja, wir haben Tag 131 des deutschen Lockdowns im fünften Folgemonat. RKI vermeldete 12.834 Neuinfektionen. Das sind 2.254 mehr als vor einer Woche. Als Verstorbene wurden heute mitgeteilt 252. Wir haben jetzt die 73.000-Marke überschritten. Wie ist es bei uns an der Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen aktuell 61 Patienten stationär wegen Covid-19 und 23 davon befinden sich auf den Intensivstationen. Und was mich aktuell beschäftigt, das ist einfach um den Impfstoff von AstraZeneca nicht zur Ruhe kommt. Wir haben das gestern mitbekommen, der eine Todesfall in Dänemark im Zusammenhang mit einem Blutgerinnsel. Daraufhin wird in Dänemark jetzt für 14 Tage die Anwendung des AstraZeneca-Impfstoffs unterbrochen. Norwegen und Island haben sich dieser Unterbrechung angeschlossen. Und man muss natürlich dabei sagen, dass dem quasi entgegensteht, dass jetzt bei mehreren Millionen mit AstraZeneca Geimpften in Europa keine Abweichung von der Allgemeinbevölkerung, gerade auch was diese sogenannten Thromboembolien betrifft, festgestellt wurde. Und dann muss man sich eben auch natürlich noch vergegenwärtigen, dass auch eine Unterlassung von Impfungen wieder Risiken nach sich ziehen kann, bis hin zur Todesfolge. Das Problem ist, es gibt eben in der Medizin keine absolute Sicherheit. Das ist leider so. Und ich bin ganz froh, dass in Deutschland nicht entschieden wurde, jetzt auch zu pausieren, sondern erstmal weiterzumachen. Was aber trotzdem bleibt, ist eine weitere Verunsicherung, nenne ich das mal, bei der Bevölkerung. Aber bevor wir jetzt gleich auf Herrn Tax kommen und über Südkorea hören, ich freue mich wirklich drauf, kurzer Bogen zu dir, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf?
Ja, mich beschäftigt die langsame Impfung in Deutschland und wie sie auf der Wirtschaft lastet. Laut RKI haben hierzulande etwa 5,8 Millionen Menschen mindestens eine Dosis erhalten. Die USA schaffen das in nicht einmal 3 Tagen. Dort zieht die Wirtschaft kräftig an, bei uns herrscht herrscht Flaute. Die Politik kriegt es nicht in den Griff. Ja, und die Unternehmer, ihnen platzt allmählich der Kragen. Die Macher wollen es jetzt selbst in die Hand nehmen, weil sie es in Berlin nicht können. Überall laufen Vorbereitungen für die Impfung der Mitarbeiter in den Betrieben. Der Versicherer R&V kann im April beginnen, wenn Impfstoff da ist. Wettbewerber Generali will mit Hilfe hausinterner Expertise in kurzer Zeit loslegen, sobald die Behörden den Impfstoff parat haben. Bei der Allianz und der DVG sieht es ähnlich aus. Auch in anderen Branchen, Post, Telekom, Beiersdorf, BayWa, BASF, Deutsche Bank, Deutsche Wohnen, Daimler, VW, wir können die Liste fortsetzen, alle hegen konkrete Pläne. Ja, es sieht so aus, als wenn die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft jetzt aktiv werden. Sogar McDonald's will die eigene Belegschaft eine Impfung servieren, damit es endlich vorangeht. Raus aus dem Lockdown, raus aus dem Desaster. Die Politik in Deutschland, versagt beim Krisenmanagement. Und andere machen es besser in der Welt, viel besser. Beispielsweise Südkorea. Dort sind 2000 Menschen an Covid verstorben, bei 52 Millionen Einwohnern. Wie das geht, kann uns unser heutiger Gast Dr. Christian Tax erklären. Er leitet das Korea-Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung. Herr Tax, von Infektionszahlen wie in Südkorea können wir hierzulande nur träumen. Was machen die Koreaner anders als wir in Deutschland?
Naja, ich habe, das mit der Stimme wird gleich besser. Sie sind schneller. Sie sind in allem schneller. Sie sind konsequenter. Sie sind durchdachter. Und ganz wichtig, glaube ich auch, sie setzen die IT ganz, ganz anders ein. Ich werde immer fast wahnsinnig, wenn ich im deutschen Radio höre, dass am Wochenende die Gesundheitsämter wieder keine Zahlen übermittelt haben, weil die Faxgeräte abgestellt sind, weil im Gesundheitsamt niemand mehr erreichbar ist. Das Internet ist erfunden und das hat man hier wirklich verstanden in Korea und deswegen ist man wirklich schnell und nutzt alle Möglichkeiten ein, nutzt alle Möglichkeiten, die man hat. Aber ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt ist meiner Ansicht nach auch, es ist hier unpolitischer. Was will das sagen? In Deutschland ist ein Riesenpolitikum, jetzt haben wir blöderweise auch noch ein Superwahljahr und das ist der Sache nicht dienlich. Hier ist es eine wissenschaftliche Angelegenheit. Professor Werner wird sich wahrscheinlich freuen, das zu hören. Die Politik prügelt sich ja nicht um die höchste Weisheit in der Corona-Frage, sondern die Politik folgt der Wissenschaft und das ist ein Riesenunterschied.
Man sagt ja immer wieder, dass die Asiaten einen Vorteil dadurch hatten, dass sie mit Pandemien schon Erfahrung sammeln konnten und dadurch ihre Systeme geschärft worden sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt absolut. Aber die ganze Wahrheit ist, dass man eben nicht nur die Systeme geschärft hat, sondern man hat es auch tatsächlich das damals erworbene Wissen, die Erfahrungen aufgehoben, die waren abrufbar, als es hier losging mit dieser Pandemie. 2002 in Taiwan, SARS-Krise, ein Riesenproblem damals. 2015 Korea, MERS, da würden wir sagen, naja, 189 Fälle, das ist nicht so wahnsinnig viel. Aber man hat damals die Lektionen gelernt. Man hat in Taiwan und in Korea damals gesehen, uns fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen, uns fehlen bestimmte Einrichtungen. Man hat sie geschaffen und das Tolle ist eben, 2020 war das sowohl in Taiwan nach 18 Jahren wie auch hier in Korea alles abrufbar. Wir haben am 1. März diese Sondergesetzgebung eingeführt und das ist ein Schlüssel zum Erfolg auch. Und natürlich, letzter Punkt, es ist ein sehr technikaffines Land, das wir haben, ein sehr fortschrittsoffenes Land. Wir hatten hier nach einer Woche, die erste App. In Deutschland hat man die sogenannte Corona-App nach dem 7000. Toten in Auftrag gegeben, Und die funktioniert nicht mal richtig. Das sind schon einige Unterschiede, wo es Korea einfach besser gemacht hat.
Ja, Aushängeschilder von Korea, für die, die es nicht wissen, sind sicherlich Samsung und Hyundai, also auch technikaffine Unternehmen, die sehr weit unterwegs sind und die auch eben neue Technologien, Samsung zum Beispiel, wie 5G beherrschen, als eines von zwei oder drei Unternehmen weltweit. In China gibt es noch ein Unternehmen und eine Nokia, Ericsson kriegen das hin.
Aber wenn ich ganz kurz ergänzen darf, das ist die eine Seite, haben Sie völlig recht, aber die erste App, die Anfang Februar kam, das hat ein paar Studenten gemacht. Na, das muss man auch noch sehen. Das ist schon stark hier.
Ja. Wenn wir jetzt, Jochen und ich, uns nach Seoul beamen könnten, so wie das im Raumschiff Enterprise früher mal der Fall war, könnten wir jetzt mit Ihnen zusammen essen gehen? Schildern Sie mal so ein bisschen, wie das Leben ist. Sind die Restaurants offen? Müssen wir uns irgendwo anmelden? Müssen wir das Handy mitnehmen? Wie können wir uns das Leben in Seoul vorstellen?
Ich fange mal mit meinem Arbeitstag an. Ich bin hier in der Uni, Sie können den Hintergrund sehen, des Campus. Ich werde am Tag, sicher fünfmal wird mir das Fieber gemessen. Es ist ganz, ganz selbstverständlich. Und überall, wo Sie hinkommen, tragen Sie sich ein in eine Liste. Oder aber, die allermeisten machen das über eine App, über einen Scan-Code. Und damit sind Sie registriert. Wenn wir jetzt, das wäre schön, beamen sich bitte her, dann gehen wir heute Abend schön miteinander essen, ins Restaurant gehen würden. Wir könnten zu viert gehen, die Restaurantöffnungszeiten. Wir hatten Restriktionen, jetzt bis vor kurzem bis 21 Uhr, zurzeit ist bis 22 Uhr geöffnet. Dann setzen wir uns dort zu viert hin. Es gibt einige Restaurants, wo dann einige Tische frei bleiben müssen. Aber so wie das Leben in Deutschland erstorben ist, ja, den 103. Tag, wie Professor Werner eben sagte, das haben wir ja alles überhaupt nicht. Also Sie sind herzlich eingeladen, was Schönes gegrillt ist.
Also wir können auch einkaufen gehen, die Geschäfte sind geöffnet. Es gibt quasi keinen richtigen Lockdown, sondern Teil-Lockdown, oder wie können wir das verstehen?
Es gibt Einschränkungen, und zwar deutlich definierte Einschränkungen. Wir hatten ganz am Anfang im März, da hatten wir in einem der großen Kaufhäuser hier einen Corona-Fall. Dieses Kaufhaus wurde 3 Tage zugemacht, desinfiziert, dann wieder aufgemacht. Als wir dann hinkamen, hatten wir auf dem Gehweg, waren dann diese Abstandskleber aufgebracht. Aber wir hatten seither keine Geschäftsschließung mehr. Aber um es nicht, das Bild nicht zu euphorisch zu machen, wir hatten natürlich geschlossene Fitnessstudios, Karaoke-Bars sind zugewiesen, kirchliche Veranstaltungen. Bei uns haben sich einige christliche Kirchen leider als Superspreader profiliert. Solche Dinge selbstverständlich. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, seit Dezember 2019 ist die absolute Mehrzahl der hiesigen Schülerinnen und Schüler nicht mehr regulär in die Schule gegangen.
Also es gibt auch schon erhebliche Einschränkungen. Was passiert dann, wenn man jetzt positiv getestet wird? Da gibt es dann, ja, wahrscheinlich wird man dann Hausarrest bekommen, oder?
Ja, dann kommen Sie Hausarrest. Es gibt außerdem Institutionen, wo Sie, wenn Sie keine starken Symptome haben und zu Hause nicht sinnvoll sich selbst behandeln können, können Sie dorthin gehen. Es gibt natürlich dann für die akuten Fälle die Krankenhäuser, das ist völlig klar. Und wenn Sie dann, interessant ist, wenn Sie tatsächlich infiziert sind oder mit jemandem zusammen waren, der, bei dem sich eine Infektion herausgestellt hat, dann kommt eine Riesenmaschine in Gang, und zwar mit No Wait. Es geht sofort los, weil dann natürlich alle Kontakte abgeklappert werden. Auch das findet alles digital statt. Es ist natürlich durch die besagten Apps alles auch erfasst. Und dann wird eben tatsächlich gesagt, so, Sie sind in Begegnung gewesen mit einer infizierten Person. Wir möchten, dass Sie einen Test machen. Und dann gehen Sie 14 Tage in Quarantäne. Also der Witz ist einfach der, dass hier wirklich schnell geht. Ich sage Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Wir hatten, das war im vergangenen Sommer, da hatten wir einen Fall bei einer Telefongesellschaft, war das, glaube ich. Die hatten ein gesamtes Stockwerk in dem Hochhaus, 11. Stock, da war ein Fall. Und eine halbe Stunde später standen vor dem Haus Tische, und es wurden Tests bei denjenigen durchgeführt, die in diesem Haus arbeiten, bevor sie überhaupt zur U-Bahn gehen konnten oder sonst was. Ne?
Herr Tax, das geht einfach rasend schnell. Herr Tax, wie ist der Blick aus Südkorea, beispielsweise auf Europa, auf Deutschland? Wird das in den Medien berichtet, was sich hier abspielt? Wie schwierig sich das gestaltet oder spielt es keine Rolle?
Doch, also ich kann mich gut erinnern, im letzten Sommer, als aus Berlin diese Bilder durch die Presse gingen, wo die jungen Leute dann am Landwehrkanal saßen und dicht an dicht Party feierten und so. Sowas kommt tatsächlich hier auch in der Zeitung als Bilder. Ansonsten ist da natürlich eine gewisse Fassungslosigkeit. Korea und Deutschland sind sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Und wenn man bei einem befreundeten Land eben dann plötzlich sieht 32.000 Fälle an einem Tag, dann schmerzt einen das natürlich schon. Nur man sieht natürlich auch hier, dass man Dinge besser machen könnte, als in Deutschland gemacht werden. Das ist vollkommen klar. Aber die Koreaner sind da zu elegant, um jetzt mir als Deutschen gegenüber sich da aufs hohe Ross setzen zu würden. So sind sie auch nicht. Den Koreanern reicht es eigentlich mentalitätsmäßig eher, immer die Besten zu sein. Und das würden sie mir jetzt in der Weise nicht aufs Butterbrot schmieren, dankenswerterweise.
Wie verläuft es mit den Impfungen bei Ihnen? Wie ist dort die Situation?
Danke für die Frage, Herr Professor Werner. Wir haben spät losgelegt. Wir haben Ende Februar ging es bei uns mit den Impfungen los. Da war Deutschland schon eine riesige Aufregung, warum denn anginge und all dieses. Bei uns ging es tatsächlich Ende Februar los. Jetzt haben wir Mitte März. Das heißt, seit 3 Wochen. Mit dem heutigen Tage wird bei uns geimpft. Und das ist natürlich, ist der Druck auch nicht ganz so groß, wie wir ihn in Deutschland haben. Denn Sie sagten vorhin, die Zahlen, die sind ja sozusagen noch besser, als Sie sagten, Herr de Boer. 1662 Menschen sind bis zum heutigen Tage verstorben hier. Und wir hatten seit Beginn 94.000 Fälle. Das ist natürlich eine vollkommen andere Welt. Ich habe mich gewundert, weil hier alles so gut organisiert ist, warum wir so spät hier mit dem Impfen beginnen. Und ich habe auch keine schlüssige Erklärung gefunden. Meine einzige Erklärung, ist aber eine hausgemachte, nehmen Sie die nicht zu ernst, ist die, dass man wahrscheinlich dachte, dass man selber noch einen Impfstoff auf den Markt bringen könnte und den dann nehmen könnte und nicht von den Importen abhängig sei. Jetzt wird erstmal AstraZeneca verimpft. Ab dem 2. Quartal haben wir Novavax, was zusammen mit einem südkoreanischen Betrieb hergestellt wird. Und auch ab 2. Quartal haben wir Pfizer. Und wir werden dann zum Ende des Jahres, wir gehen davon aus, dass wir zwischen November und Februar fertig sein werden. Also so richtig schnell sind wir ja auch nicht. Aber ich persönlich sitze immer dort, wo die Optimisten sitzen. Und Sie sagten es vorhin ja auch, der Markt regelt so viel, Herr de Boer. Ich glaube, dass da noch ordentlich Bewegung reinkommen wird, sowohl in Deutschland wie auch hier in Korea. Und wir am Ende schneller sein werden, als wir es uns heute denken.
Nicht weit weg von Ihnen ist ja auch die Grenze zum Norden. Gibt es da Informationen, wie es da ausschaut? Oder ist da alles ruhig?
Naja, ruhig. Wir haben ja immer dieses Informationsdilemma im Norden. Dort war man ganz besonders schnell mit den Grenzschließungen. Man hat da im Januar bereits alle Grenzen dicht gemacht. Alle Nordkoreaner, die damals draußen waren, sind bis zum heutigen Tage nicht zurückgekehrt. Es ist aber auch niemand mehr ausgereist. Und offiziell haben wir bis zum heutigen Tage keinen einzigen bestätigten Fall. Wir haben zwiespältige Bilder. Zum einen haben wir Massenveranstaltungen, wo nur mit Maske man teilnehmen darf. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt den großen Parteikongress im Januar. Da hat kein einziger Mund-Nasen-Schutz getragen. Was wir wissen ist, das Gesundheitssystem in Nordkorea, und deswegen ist man da auch so hinterher, würde tatsächlich sehr, sehr schnell kollabieren. Und deswegen ist es, dass man versteht ja die nordkoreanische Politik nicht immer, aber das verstehe ich wirklich gut, denn es wäre katastrophal, wenn sich dort das Coronavirus ausbreiten würde. Es sind 13.000 Tests angeblich nur gemacht worden bisher, aber es hat Lockdowns ohne Ende gegeben in vielen Städten aufgrund dieser Vorsichtsmaßnahmen. Und jetzt frage ich mich wahrscheinlich, wie machen die es mit der Impfung? Naja, das ist natürlich ein Problem. Man hat keinen Impfstoff. Es ist auch verschiedentlich gemutmaßt worden, dass man versucht hat, in sich anderweitig zumindest das Wissen darum zu schaffen. Das, was wir jetzt haben, ist eine Zusicherung von ungefähr einer Dosismenge, die für 852.000 Menschen reicht. Das ist natürlich überhaupt nichts bei einer Bevölkerung von 25 Millionen. Da wird man noch lange damit zu tun haben. Und ich kann ja nur hoffen, dass sich da noch irgendwelche Lösungen ergeben. Aber Sie wissen natürlich auch, dass sich Nordkorea immer sehr, sehr schwer tut mit Hilfsangeboten von außen, vor allem auch, wenn sie aus Südkorea kommen.
Vielleicht zum Schluss nochmal, können Sie uns noch aus Südkorea Tipps und Ratschläge geben? Was könnten wir hier anders machen? Sie kennen jetzt beide Welten. Sie haben schon erzählt, die Technikorientierung ist viel größer, die Apps, und man hat vieles besser gemacht. Was könnten wir ad hoc hier noch lernen von Südkorea?
Also bestimmte Dinge kann man natürlich nicht machen. Wir haben hier eine Insellage de facto durch den Norden. Das können Sie nicht mit in Deutschland, mit neuen Nachbarländern und verschiedenen anderen äußeren Gegebenheiten. Ich glaube tatsächlich, was man in Deutschland tun muss, ist noch stärker auf Schnelligkeit zu achten. Und ich hoffe tatsächlich, aber naja gut, wem sage ich es, dass eine gewisse Entpolitisierung würde tatsächlich auch helfen und bei bestimmten Dingen, auch was die Kreativität betrifft, wenn es um Tests geht zum Beispiel, um schnelles Handeln, um den Umgang damit, da ist natürlich auch die Geografie Deutschlands überhaupt keine Entschuldigung. Ich habe mir kürzlich den Videocast angeschaut mit Gregor Gysi, der bei Ihnen lief. Den fand ich auch hochinteressant und dann sagen ja viele Parlamentarier, naja, das muss alles durch die Parlamente laufen. Finde ich auch, Parlamentarismus ist das Herzstück der Demokratie. Nur dann darf es natürlich auch keine Sitzungswochen mehr geben, dann muss man verfügbar sein, dann darf es keine Sommerpause im Parlament mehr geben, all dieses. Und ansonsten komme ich nochmal drauf zurück, tatsächlich stärker auf die Wissenschaft zu gehen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das verfolge, ist, dass man in Deutschland immer versucht, einander auf die Äußerungen von vor 2 Monaten oder so festzunageln. Es ist doch großartig, dass wir jeden Tag neue Erkenntnisse haben, dass wir forschen und dass wir tatsächlich mit dieser Pandemie umgehen, jeden Tag dazulernen. Diese Bereitschaft müssen wir uns erhalten. Und wir dürfen das nicht umwenden, wenn wir neue Erkenntnisse eben haben, dass man sagt, naja, vor 3 Wochen hast du dich völlig anders geäußert. So was geht meiner Ansicht nach nicht. Es ist tatsächlich auch eine Frage der Bereitschaft zu wissen, zu lernen und voneinander zu lernen. Und da ist natürlich Südkorea richtig gut dafür.
Tja, vielleicht bleibt bei uns auch die Erkenntnis, dass wir aus einer Krise lernen können, dass wir vielleicht auch gestärkt daraus hervorgehen. Diese Hoffnung habe ich zumindest. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen, vielen Dank, Dr. Christian Tags. Unsere Talkgäste am Montag sind die namhafte Medienmanagerin Christiane Zusalm und unser Albatros, die Schwimmlegende Michael Groß, ist am Montag dabei. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.